Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und dem Historiker Paul Nolte, der heute mein Gast ist, Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Nolte.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir freuen uns natürlich, dass Sie uns zuhören an diesem 8. Mai 2020. 75 Jahre ist es her, dass der Krieg endete. Herr Nolte, für Sie ist das ein besonderer Tag, dieser 8. Mai? Gerade jetzt, 75 Jahre?
Ja, ist ein besonderer Tag. Man kann als Historiker dann manchmal schwer unterscheiden, was sozusagen man selber empfindet und welche Wellen man aufnimmt.
Ja, aber ich frage Sie wirklich ganz persönlich.
Ja. Nee, ist ein besonderer Tag. Ich finde, das ist ein wichtiger Tag für uns, an den wir uns erinnern sollten.
Und warum? Was löst er in uns aus?
Es ist der entscheidende Bruch auch in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es gibt ein vor dem 8. Mai 1945 und ein nach dem 8. Mai. Da liegt ja wirklich eine ganz große Wasserscheide. Und diese Wasserscheide spiegelt sich ja auch in Biografien, nicht mehr in meiner eigenen nach 1945 geboren, wie mittlerweile der ganz, ganz überwiegende Teil unserer Bevölkerung. Aber man denkt auch an die Eltern, an die Großelterngenerationen zurück und rechnet dann nochmal nach, wie alt waren die? Mein Vater 12, 13, meine Mutter 10, die Großeltern in den 40ern und stellt sich diese Situation nochmal vor und was die ja auch in ganz unterschiedlicher Weise für Kinder, für Erwachsene auf Seiten des NS-Regimes oder anders bedeutet hat.
Ja, das alles stellt man sich nochmal vor an diesem 8. Mai und vielleicht auch das, was doch auch für uns, für die Gegenwärtigen da noch nachklingt, obwohl wir damals nicht gelebt haben, 1945. All das wird Thema sein in dieser Stunde. Wir berichten natürlich auch über den Festakt, der keiner ist, denn der Festakt ist natürlich abgesagt worden wegen der Pandemie, aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede vor der Neuen Wache in Berlin unter den Linden und wir hoffen, dass wir da reinschalten können. 75 Jahre ist es her, dass die Deutschen die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet haben und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält im Moment seine Rede vor der Neuen Wache in Berlin unter den Linden. Wir hören mal rein.
Und den Nachfahren der Opfer, von denen so viele uns die Hand ausgestreckt haben. Gemeinsam mit all denen auf der Welt, die diesem Land die Chance gegeben haben, neu anzufangen. Wir wollten erinnern, auch mit den Älteren in unserem Land, die jene Zeit selbst erlebt haben. Hunger, Flucht, Gewalt, Vertreibung, alles das haben sie als Kinder durchlitten. Nach dem Krieg haben sie dieses Land wieder aufgebaut, im Osten wie im Westen. Und wir wollten mit den Jüngeren gedenken, die heute drei Generationen später fragen, was die Vergangenheit ihnen eigentlich noch zu sagen hat und denen ich zurufe, auf euch kommt es an. Ihr seid es, die die Lehren aus diesem furchtbaren Krieg in die Zukunft tragen müssen.
Auf euch kommt es an, sagt Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, also vor der Neuen Wache, gerade live in Berlin. Herr Nolte, Frank-Walter Steinmeier trifft ja öfter doch auch die richtigen Worte. Haben Sie jetzt den Eindruck hier auch, dass es vielleicht, jetzt haben wir nur einen kleinen Ausschnitt gehört, eine Rede, die auch den richtigen Ton trifft?
Ja, den richtigen Ton trifft sie bestimmt. Ob es dann eine historische Rede ist, wie die zum 8. Mai von 1985, Richard von Weizsäckers Rede, die auch selber eine Wasserscheide der Erinnerung markiert hat an diesen Tag, an das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Ende der NS-Herrschaft. Das muss man sehen. Ich finde es ganz interessant, dass er offenbar aus dieser Situation, dass jetzt nicht überraschenderweise, sondern aufgrund der Corona-Pandemie anders als geplant, alleine gefeiert wird, dass er daraus noch einmal sozusagen einen Funken schlägt, nämlich den Gedanken, dass die Erinnerungen dann ja doch auch unterschiedlich sind und bleiben. Und in den letzten 20 Jahren, seit Bundeskanzler Gerhard Schröder dann die Einladung bekommen hat, an den Feiern zur alliierten Landung in der Normandie teilzunehmen, 2004. Seitdem haben wir ja auch diese Auseinandersetzung, wie viel gemeinsam können wir eigentlich feiern? Dürfen wir mit den Amis jubeln, ja, dass sie jetzt hier uns besiegt haben? Oder bleiben da doch andere Töne? Und jetzt finde ich das ganz interessant, dass ja dieses notgedrungene Alleinsein uns nochmal aufgibt, sozusagen als Aufgabe des Nachdenkens darüber, was unsere besondere deutsche Erinnerung auch in aller Vielfalt und Kompliziertheit ist.
Herr Nolte, Sie sitzen mir hier mit gebührendem Abstand natürlich gegenüber. Über Ihnen der Fernseher, wo ich eben sehen kann, auch wie das aussieht, wie Frank-Walter Steinmeier da vor der Neuen Wache unter den Linden steht und eben tatsächlich alleine die Kanzlerin sitzt neben ihm, Herr Schäuble auf der anderen Seite. Und es ist tatsächlich eine seltsame Stimmung, dieses Alleine-Sein. Insofern ist diese Pandemiesituation vielleicht wirklich ein guter Moment, nochmal darüber nachzudenken in ganz besonderer Weise.
Ja, wobei Alleinsein natürlich jetzt hier nicht heißen soll, dass unbedingt jeder in sein Kämmerlein geht, die Tür zuschließt und dann darüber nachdenkt. Sonst würden wir ja auch nicht in dieser Sendung oder in vielen anderen Formaten darüber sprechen. Es ist schon auch bedauerlich, also wir müssen auch sagen, es ist auch eine Wunde und schade, jammerschade, dass wir diese Erinnerung jetzt nicht anders auch teilen können, auch mit und zwischen den Generationen teilen können. Das ist ja ein Grundmotiv, kann man auch sagen, der ja, historischen Erinnerungskultur, das dem jetzigen Bundespräsidenten auch besonders wichtig ist. Gerade haben wir es ja auch gehört. Wir wollten mit der jüngeren Generation und schauen, dass da auch ja, der Auftrag der Erinnerung weitergegeben wird. Da fehlt schon etwas.
Das passiert ja vielleicht trotzdem. Also gerade weil die Bilder jetzt so anders aussehen, als sie normalerweise ausgesehen hätten. Manches Erinnerungsritual hat eben ja was so Rituelles, dass man denkt, na, das habe ich ja jetzt schon so oft gesehen. Das, was man jetzt gerade sieht, sieht eben anders aus, weil die Situation eben so ist, wie sie ist. Insofern finde ich es interessant. Das könnte vielleicht hängen bleiben und man könnte ja trotzdem die Gemeinsamkeit herstellen, virtuell, beziehungsweise sie ist ja trotzdem da. In Paris zum Beispiel wird ja natürlich auch dieses 8. Mai gedacht.
Ja, absolut, ja. Aber es wäre schon schön und ich finde, man sollte auch ja jetzt nicht aus der misslichen Lage, aus der wir sind, dann auch noch allzu viel eine Tugend machen. Chancen suchen immer, aber in Gedanken projiziere ich mir da jetzt schon eine Schulklasse da rein, die auch da vor Ort wäre. Und ich glaube, das war auch die große Sehnsucht, das kann ich, glaube ich, fast auch schon so persönlich sagen, auch aus der einen oder anderen Begegnung mit dem Bundespräsidenten, die große Sehnsucht von Frank-Walter Steinmeier in dieser Situation, auch in die Gesichter von 12-, 15-, 18-Jährigen zu schauen.
Auf jeden Fall, das denke ich auch, das ist eine Sehnsucht, die er bestimmt jetzt hat. Sie haben Richard von Weizsäcker schon angesprochen, der Bundespräsident, der 1985 gesagt hat, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Über dieses Wort wollen wir gleich nochmal sprechen. Vor 75 Jahren ist von den Deutschen also die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet worden. Heute vor der Neuen Wache in Berlin man kann schon sagen, kleine Gedenkakt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht im Moment. Wir haben eben schon ein paar Worte von ihm gehört. Und Sie, Herr Nolte, haben gesagt, das ist jetzt vielleicht eine gute Rede. Das werden wir nachher erst beurteilen können oder auch nicht. So eine gute Rede auf jeden Fall vielleicht nicht so eine wichtige Rede, wie sie 1985 Richard von Weizsäcker gehalten hat, damals am 8. Mai. Er hat gesagt:
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang.
Ja, lassen Sie uns noch mal ganz kurz festhalten, warum das damals eine Rede war, die sozusagen eine Wasserscheide der Erinnerung, wie Sie das nennen, eingeläutet hat.
Ja, man muss sich klar machen, dass damals zunächst einmal ganz grundlegend auch vieles über den Nationalsozialismus, über den Holocaust oder wie man jetzt, wie auch der Bundespräsident ja vorhin sagte, die Shoah damals noch gar nicht bekannt war. Damals geisterte so das Wort Auschwitz auch durch die Schulbücher, den Schulunterricht, durch die Medien. Und das war irgendwie wie so eine dunkle Metapher, dass da etwas ganz Furchtbares passiert ist, Züge dahin gefahren sind. Aber wie sich das konkret eigentlich vollzogen hat über Täter Täter und Opfer, über Orte des Mordens, die, wie wir jetzt wissen, ja auch ganz andere waren und andere Mordvollzüge waren, Menschen, die einfach, und es ist vielleicht auch wichtig, das an diesem Tag einfach nochmal so zu sagen, Menschen, die von deutschen Einheiten aus ihren Häusern geholt worden sind, in den Wald getrieben und einfach mit Gewehrsalven niedergemäht worden sind. Das ist der Holocaust und nicht einfach diese dunkle Metapher Auschwitz. Und insofern hat sich da schon sehr viel geändert, auch in unserem Wissen, aber eben auch in der Herangehensweise. Die Klarheit, mit der von Weizsäcker damals gesagt hat, war ein Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Das kann man heute immer noch so klar sagen, oder das haben wir uns auch angewöhnt, diese Redeweise, während in anderen Zusammenhängen und bis dahin vor allen Dingen ja einfach sehr lapidar vom Kriegsende die Rede war.
Ja, oder auch Tag der Kapitulation.
Tag der Kapitulation, und wenn man es dann etwas weiterzieht, dann war, und das bleibt natürlich, da bleibt ja auch diese Spannung, die viele heute immer noch empfinden. Das war doch in der deutschen Erinnerung, aber natürlich auch, meine Güte, auch für die Soldaten der Befreiungsarmeen, die waren auch froh, dass sie nicht mehr ihr Leben aufs Spiel setzen mussten, mehr oder weniger, je nach Frontverlauf dann hier und da ein paar Tage oder Wochen früher, aber seit diesem Tag musste ich nicht mehr befürchten, durch den Feind oder durch anderes mein Leben zu verlieren. Also dieses Kriegsende ist natürlich auch, das macht wirklich auch diese Spannung, diese Ambivalenz bis heute auch aus. Dieses Kriegsende ist ein ganz starker Einschnitt, aber Weizsäcker hat die Erinnerung an das Ende des Nationalsozialismus davor geschoben.
Also Sie würden sagen, auch heute können wir eben sagen, es war ein Tag der Befreiung, oder ist dieses Wort Befreiung womöglich jetzt auch falsch zu verstehen im Sinne von auch Befreiung von der Schuld?
Nein, Befreiung von der Schuld bestimmt nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Gefahr besteht oder jemals bestand, dass das so verstanden wird. Ein bisschen klang ja vielleicht diese Befreiung von der Schuld, und das ist ja auch sozusagen einer dieser Widerhaken immer in der Debatte gewesen, klang ja an in der in dem Selbstverständnis der DDR von diesem Tag der Befreiung. Da wurde Deutschland von den Faschisten befreit und wir, die unschuldige Arbeiterklasse, natürlich spitze ich jetzt das DDR-offizielle Bild noch einmal etwas zu, das sowieso schon klischeehaft war, wir wurden da auch befreit und sind gar nicht die Täter gewesen. Also insofern war tatsächlich in diesem DDR-Narrativ der Befreiung ja auch so etwas wie eine klare Anerkennung des verbrecherischen Regimes des Nationalsozialismus, aber auch genau diese Schuldentlastung ein Stück weit drin. Und eine der Leistungen von Weizsäcker und vielen anderen natürlich auch in den 80er Jahren ist es gewesen, diesen Weg sozusagen zu versperren. Darauf können wir uns nicht rausreden, dass es irgendwie eine Befreiung von unserer eigenen Schuld ist, sondern es ermöglicht die Hinwendung, die Auseinandersetzung mit dieser Schuld und Verantwortung.
Aber es hat sich viel getan, seit Weizsäcker das damals so gesagt hat. Wir haben jetzt die AfD im Bundestag und Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender, das muss man vielleicht nochmal zitieren, hat gesagt, der 8. Mai sei der Tag der absoluten Niederlage, der Gestaltungsmöglichkeiten beendet habe. Das ist eine Entwicklung, die man deutlich im Auge haben muss.
Ja, das ist ein haarsträubender Satz. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir neudeutsch oder computertechnisch würde man sagen, dass wir eine Art Firewall auch in unserer Gesellschaft, eine sehr starke zivilgesellschaftliche Firewall aufgebaut haben, die es verhindert, dass solche Sätze, solche Sichtweisen dann doch in der Mehrheit unserer Gesellschaft ankommen.
Wir haben viel kollektive Erinnerungsarbeit geleistet in Deutschland, das kann man sagen. Aber manche sagen, wir würden uns gleichzeitig ein bisschen was vormachen, wenn wir denken, dass diese Erinnerungsarbeit wirklich, wirklich was gefruchtet hat. Zum Beispiel der Gießener Politologe Samuel Salzborn, der hat kürzlich in seinem Buch »Kollektive Unschuld« geschrieben, die Erfolgsstory der Aufarbeitung sei eigentlich eine Lüge, ein dünner Firnis, unter dem sich ein Abgrund von Unbelehrbarkeit, Rassismus und Antisemitismus auftäte. Herr Nolte, stimmt das?
Ah, ich bin immer sehr für einen kritischen Blick zu haben auf das, was wir da zum Beispiel in der Erinnerungsarbeit geleistet haben, auf was auch immer. Also man soll immer so kritisch wie möglich hinschauen, aber ich glaube, hier überzieht der Kollege doch etwas. Da ist mehr, da hat sich eine Struktur auch aufgebaut der Erinnerung, das ist tief in der Gesellschaft verwurzelt. Auch da kann man ja nochmal Revue passieren lassen, was sich seit der Weizsäcker-Rede 1985 getan hat, als diese Erinnerung, ja, wir sprachen ja vorhin schon etwas darüber, auch sehr, sehr großflächig war, und dann richtete sie sich auf mediale Konstrukte, auf diese Fernsehserie Holocaust, diese US-Miniserie Soap Opera, Anverwandlung des Holocaust, die 1979 zum ersten Mal ausgestrahlt worden ist. Und in vieler Hinsicht ist uns seitdem die Verfolgung und Ermordung der Juden viel näher gerückt. Denken wir an das Projekt der Stolpersteine, von dem damals noch überhaupt keine Rede war. Und so viele Menschen interessieren sich, engagieren sich jetzt dafür, wer waren eigentlich meine Nachbarn hier in Berlin oder in einem kleinen Dorf in Hessen? Und da ist jetzt ein Stolperstein und da gab es eine Bürgerinitiative, dass dieser Stolperstein dahin gekommen ist. Man denkt an die Vornutzer der eigenen Wohnung. Also insofern ist uns das doch in der Betroffenheit in vieler Hinsicht viel näher gerückt, und die Erinnerung ist ja tatsächlich ja auch ein bisschen, geht es uns damit, finde ich, so wie mit dem von Michael Ende einmal so schön erfundenen Scheinriesen, der also, wenn man näher dran ist, ist er kleiner, aber je weiter man weg ist, desto größer wird er, und so geht es uns ja im Grunde auch mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Sie wird nicht kleiner, es ist nicht nur ein fernes Leuchten, das noch blasser glimmt, wenn wir nochmal 20 Jahre weiter sind oder in 25 Jahren bei 100 Jahren 1945 uns treffen, sondern diese Erinnerung ist stärker geworden.
Aber die Zeit hat eine Umfrage gemacht. 53% derer, die sie befragt haben, wollen einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen. Dieses berühmte Wort vom Schlussstrich. Und was auch interessant war an dieser Umfrage, wenn man die Menschen persönlich gefragt hat nach der eigenen Familie, dann sind 30% der Meinung, dass die Familienmitglieder, ich muss das Zitat nachher nochmal suchen, mehr oder weniger im Widerstand. 30% glaubten, aus Familien von Nazi-Gegnern zu stammen. Also da ist doch zu sehen, dass vielleicht da was nicht stimmen kann.
Ja, also da müsste man sich wie in so vielen Fällen auch die Umfrage und die Fragen, die da vorgelegt worden sind, genauer anschauen. Wenn man den Menschen eine Frage vorlegt, sind sie dafür, dass jetzt endlich mal ein Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit gezogen wird. Dann wird immer eine beträchtliche Menge da ankreuzen. Da wird auch eine falsche Eindeutigkeit der Schlussstrichbefürworter und der Erinnerungsempathie-Menschen sozusagen erzeugt. Das sind doch nach dem, was wir durchaus auch aus anderen empirischen Untersuchungen über das Geschichtsbewusstsein auch von jungen Menschen und in allen Generationen seit langem wissen, das sind viel kompliziertere Zustände, und das muss man den Menschen auch zutrauen und zubilligen, ja, dass da auch ein Punkt ist, wo man, und deswegen muss man auch jetzt nicht gleich Alarm schreien, wenn man sagt, Mensch, ich höre jetzt so viel davon, Mensch, haben wir nicht auch andere Sorgen? Das darf man auch mal irgendwo sagen, wenn ich im nächsten Moment auch vielleicht ehrfürchtig vor dem Stolperstein stehe und mir meine kritischen Gedanken dazu mache.
Gut, aber ich würde trotzdem noch mal ins Familiengeschehen sozusagen blicken wollen. Ich habe schon den Eindruck, dass in der einen oder anderen Familie noch nicht genau hingeguckt wird, wenn dann gefragt wird, wie waren denn eigentlich meine Vorfahren in dieser Zeit unterwegs, wo standen die?
Ja, da ist auch eine große Gefahr, dass das tatsächlich auch allmählich verblasst, auch familiäre Erinnerungen. Viele Fragen sind in den 50er, 60er Jahren, das war ja schon der Impuls der 68er, auch sein, müssen wir mal unsere Eltern fragen, was haben die eigentlich gemacht, Papa, was warst du eigentlich damals? Dann überträgt sich das auf die Großeltern. Heute sind es oft aus der Perspektive meiner Kinder oder meiner Studenten im Seminar sind es die Urgroßeltern, und die kann man häufig schon nicht mehr befragen. Oder Briefe, Unterlagen sind dann doch irgendwie beim Umzug, bei der Haushaltsauflösung verloren gegangen. Also man muss sich dieses mögliche Festhalten der Familienerinnerung auch so plastisch, auch konkret vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele eindrucksvolle Beispiele auch dafür bekommen in den letzten 10, 15 Jahren, dass diese Erinnerung sich auch eine das Suchen nach einer schwierigen Erinnerung und Mensch, Opa war ja doch ein Nazi, dass sich das auch in die jüngere Generation fortgesetzt hat.
Also ich sehe, Sie sehen uns oder die Gesellschaft kollektiv auch eigentlich auf einem ganz guten Weg in Deutschland.
Auf einem ganz guten Weg, aber weiterhin innerlich zerrissen und daran arbeiten natürlich.
Paul Nolte, Historiker in Berlin, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Lassen Sie uns mal gemeinsam, Herr Nolte, den neuen Deutschland-Trend analysieren. Die SPD, das sei vorweg gesagt, bleibt im Umfragetief. Aber die Union punktet 16% nur für die SPD, 39% für die Union und Markus Söder, aussichtsreichster Union-Kanzlerkandidat. 53% der Deutschen sind der Meinung, dass Söder also ein guter Kanzlerkandidat wäre. Sind Sie der Meinung auch?
Ja, ich bin schon der Meinung, dass er das ganz geschickt gemacht hat. Ich glaube auch, dass er ja im Prinzip dazu in der Lage wäre, das Zeug dazu hat, wie man so sagt. Er hat das ja wirklich auch sehr geschickt gemacht und sich sozusagen in zwei Richtungen auch da gute Positionen aufgebaut. In der Corona-Krise jetzt hat er sehr stark zur Kanzlerin gehalten, hat damit auch gezeigt, nee, aus Bayern kommen nicht immer nur Querschüsse, wie das früher bei Seehofer und bei Söder und bei Franz Josef Strauß oder so der Fall war, sondern ich kann loyal und ich kann auch hart, da hat er sich dann wieder gegen Laschets weichere Linie dann positioniert.
Naja, hat sich auch ein bisschen gegen die Kanzlerin positioniert, weil er hat
sozusagen vorgeprescht. Aber im Vergleich mit seinen Vorgängern hat er sich da schon, würde ich sagen, recht zahm verhalten. Und aber zweitens darf man vor allen Dingen nicht jetzt in dieser Situation vergessen, dass er sich ja überhaupt, ja, manche sagen schon, wie vom Saulus zum Paulus bekehrt hat, vom harten Söder, vom strammen konservativen Stoiber-Schüler gemausert hat, zu einem ökologischen Söder, dem man auch eine Koalition mit den Grünen zutraut, der mit seinem grünen süddeutschen Ministerpräsidentenkollegen Winfried Kretschmann so gut kann. Und das ist dieser Wandel ist ihm, glaube ich, durchaus ein Stück weit auch abzunehmen, dass er da auch offener geworden ist, sozusagen aus seinem Panzer, aus seiner Rüstung ausgestiegen ist, die er brauchte, als er sich noch nach oben durchboxen musste und Ministerpräsident werden wollte. Aber das sind auch nicht schlechte, objektiv gesehen, nicht schlechte Voraussetzungen, um vielleicht Kanzler zu werden oder die Kanzlerkandidatur zu erreichen.
Aber er hat natürlich einen Konkurrenten und der heißt Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, den darf man nicht unterschätzen.
Nee, bestimmt nicht. Der ist ja jemand, den man notorisch das darauf anlegt, auch in seiner Unauffälligkeit, in seiner Statur, in seinem ganzen Auftreten, sozusagen die personifizierte Unterschätztheit. Erstmal muss man da ja abwarten, wie der Kampf um den CDU-Parteivorsitz dann ausgeht. Das ist ja verschoben und da Söder natürlich für die Schwesterpartei CSU da aus dem Spiel. Und da hat doch bei allem, was man auch jetzt über Laschet sagt oder sagen kann und ob da nun sein Auftreten in einer Anne-Will-Sendung nicht so ganz gelungen war oder nicht, aber da hat er natürlich ganz stark gepunktet gegenüber den Mitbewerbern, die fast nicht sichtbar sind, auch nicht sichtbar sein können, nämlich Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Da hat er eben natürlich auch den Vorteil der Exekutive, der Ministerpräsidentenstellung. Und aus der hat er was gemacht in den letzten Wochen.
Ich meine, interessant ist das ja schon, dass Herr Söder, der ja doch einen sehr strengen Kurs in Bayern gefahren ist, zumindest anfänglich, jetzt ist er ja gar nicht mehr so streng, sondern jetzt hat er die Lockerungen eigentlich auch relativ schnell durchgesetzt. Zum Beispiel die Biergarten am 18. Mai, also nächsten Montag.
Wer weiß, vielleicht kommt das Oktoberfest auch noch.
Kommt auch noch, wer weiß, genau. Das heißt aber, erstmal war dieses Bild von diesem strengen Kurs in den Köpfen vielleicht der Wählerinnen und Wähler, warum hat das vielleicht dazu beigetragen, dass er so punkten konnte? Brauchte man das? Wollte man das,
Führungsfigur? Man wollte das, ja. Also das wird uns noch lange beschäftigen, auch diesen Stimmungen auch auf die Spur zu kommen, die in den ersten harten Lockdown-Wochen auch geherrscht haben. Und ich glaube aber, dass es tatsächlich ein großes Sicherheitsbedürfnis gibt. In allen Ländern gibt es ein großes Sicherheitsbedürfnis. Deutschland ist ein Land, in dem dieses Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit und nach klaren Ansagen auch von der Regierung noch einmal besonders stark ausgeprägt ist. Und das ist ja auch der Grund dafür, der Hauptgrund dafür, warum die Unionsparteien eben im Vergleich zur SPD und anderen Parteien auch den Grünen, die dabei waren, in den Umfragen jedenfalls die Union zu überholen und schon viel über Kanzlerkandidaten oder das Kanzleramt geredet haben, warum die Union jetzt so gut dasteht mit den 39 oder 37% in den Umfragen, die Sehnsucht nach einer Position in der Politik, die Sicherheit vermittelt. Und selbst wenn man weiß, na gut, da muss ich jetzt mal, etwas salopp gesagt, da muss ich jetzt mal kuschen, aber ich habe diese Sicherheit.
Ein Blick doch noch auf die SPD. Also eigentlich macht die SPD ja auch vieles richtig. Finanzminister Scholz, Arbeitsminister Heil, die gehören doch ja auch zu den beliebten Menschen im Moment. Trotzdem erntet die SPD keine Lorbeeren. Wie kann das sein?
Ja, vielleicht hat sie eben doch auch nicht die richtigen Leute nach vorne gehoben.
Aber Scholz und Heil sind durchaus richtige Leute.
Aber ein gewisser Herr Scholz hat ja nach meiner Erinnerung doch vor nicht allzu langer Zeit noch für den Parteivorsitz auch kandidiert und ist dort unterlegen. Man sollte nicht zu viel jetzt nur an die Personen geben. Dahinter stehen auch andere Gründe. Aber ich glaube, das spielt schon eine starke Rolle, wenn Scholz jetzt Parteivorsitzender wäre als Finanzminister und Vizekanzler. Stark engagiert wäre, sichtbar wäre und sichtbar ist und man auch wüsste, ja, er ist der Kanzlerkandidat. Wäre es auch klar, er ist der Kanzlerkandidat. Meine Güte, diese schwierige, leidvolle Debatte steht der SPD ja jetzt auch noch bevor, wen sie denn nun als Kanzlerkandidaten auf den Schild heben will.
Das werden wir beobachten, neugierig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eben in Berlin die Bürger zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen und hat gesagt in seiner Rede, damals wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien. Paul Nolte, mein Gast, heute Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Herr Nolte, was er vielleicht meint oder was er auch tatsächlich explizit gesagt hat hier, es geht darum, neuem Nationalsozialismus keinen Boden zu geben, sich zu befreien von Hass, Hetze, von Fremdenfeindlichkeit und von Demokratieverachtung. Sehen Sie das tatsächlich als Thema im Moment, auch gerade wenn wir zum Beispiel auf Demonstrationen gucken, die jetzt gerade stattfinden zum Ende oder ja, das ist der Ausgangs, der harten Ausgangsbeschränkungen in Berlin, wo sich Menschen zusammenfinden und sozusagen demonstrieren, aber oftmals eben auch rechte Tendenzen da sichtbar werden.
Oh je, ja, das sind ja gleich viele Fragen. Ich muss zugeben, dass ich über den Satz von Steinmeier nochmal nachdenken muss, aber das ist ja auch nicht das Schlechteste. Erstens, wenn ein Professor für Geschichte auch nicht alles sofort weiß und aus der Hüfte schießt. Und zweitens, wenn ein solcher Satz, der ist ja auch von dem Bundespräsidenten zum Nachdenken gemeint. Da ist ja auch etwas Sperriges drin in dieser Konfrontation von, wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien. Ich meine, schon die Befreiung, die uns damals widerfahren ist, zum Glück, die liegt auf einer ganz anderen, grundsätzlicheren Ebene als die Probleme, mit denen wir heute eben auch noch zu tun haben. Also eine Relativierung oder eine Gleichsetzung ist damit natürlich auch nicht gemeint, sondern eher ein Fortspinnen sozusagen dieses Fadens der Befreiung und tatsächlich, dass wir selber die Verantwortung übernehmen und uns beschäftigen auch mit Tendenzen, die den Nationalsozialismus als Vogelschiss der Geschichte sehen, wie ein gewisser Alexander Gauland das für die AfD getan hat, wie viele Menschen das, wir sprachen ja auch vorhin darüber, auch noch sehen. Das ist ein wichtiges Thema heute, Verteidigung der Demokratie gegen irgendwelche Verklärungen des Nationalsozialismus, vor allen Dingen aber gegen die autoritären, populistischen Herausforderungen. Mit den Protesten ist es dann vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Ich würde sagen, dürfen wir um Himmels Willen nicht der AfD überlassen. Ja, ich habe mich etwas gewundert, dass in den letzten Wochen in einer Gesellschaft, die ja auch unter diesen Lockdown-Bedingungen eine demokratische und offene Gesellschaft geblieben ist, dass es so wenig Widerspruch gegeben hat, Protest gegeben hat. Dann dauerte es ganz lange, bis die Gerichte eine kleine Demonstration zugelassen haben. Am 1. Mai haben hier in Berlin ein paar Linksradikale gegen die Maßnahmen und gegen den Corona-Lockdown protestiert. Aber wo ist eigentlich der Protest der gemäßigten Linken, was Bürgerrechte, die Einschränkung von Bürgerrechten angeht? Wo ist der Protest aus der liberalen Mitte? Selbst von Herrn Lindner hört man da nicht viel. Also eine solche Situation, die ist doch selbstverständlich in einer Demokratie dafür da, dass Menschen auch protestieren. Und das Falscheste, finde ich, was wir tun können, ist, uns alle jetzt sozusagen an die Linie der Kanzlerin oder von Söder zu kuscheln und den Protest der AfD zu überlassen.
Ja, aber es gibt ja tatsächlich auch Gruppierungen, die sich jetzt unter anderem vor dem Reichstag in Berlin treffen, aber auch in anderen Städten. Sie nennen das Hygienedemonstrationen in Berlin. Die sind oftmals offensichtlich nicht angemeldet, aber im Internet angekündigt. Und ja, da scheint es Proteste gegen die Corona-Beschränkungen zu geben. Die Frage ist, wird so ein Klima jetzt genutzt, um eventuell rechten Tendenzen Raum zu geben?
Ja, es gibt bestimmt diejenigen, die das nutzen wollen und auch strategisch einsetzen. Und da muss man dann auch eine klare Grenze ziehen. Auch eine Grenze selbstverständlich zu irgendwelchen verschwörungstheoretischen Ansichten, die jetzt kursieren. Das ist alles nur eine Erfindung, um uns irgendwie nochmal klein zu drücken oder zu knechten. Und das Virus gibt es überhaupt nicht. Also das ist ja alles Blödsinn, weg mit diesen Verschwörungstheorien. Aber wir müssen den Raum öffnen, um damit Menschen, die vielleicht auch denken, Mensch, ich verstehe das noch nicht so ganz oder warum kann das nicht sein, dass wir jetzt die Ländergrenzen zu Luxemburg oder Polen, die müssten doch mal wieder geöffnet werden. Ja, das sind doch legitime Fragen. Darüber müssen wir in der Mitte der Gesellschaft diskutieren. Und wenn sich jemand heute oder morgen mit 10 anderen Leuten vor den Reichstag stellt und ein Plakat hochhält gegen den Lockdown, macht die Grenzen wieder frei, ich will wieder nach Polen reisen, dann ist das eine legitime demokratische Äußerung und das ist wichtig, aber wir müssen eben sehen, dass die AfD diese Leute nicht in die Fänge kriegt.
Und wir müssen wahrscheinlich auch sehen, dass wir die Abstandsregelungen einhalten, wenn wir uns vor den Reichstag stellen.
Absolut, ja, aber oder? Der Platz der Republik ist sehr groß.
Der Historiker Paul Nolte ist hier in dieser Mittagsstunde. Wir haben natürlich viel über den 8. Mai gesprochen, über die Demokratie, die so wichtig ist. Und Sie haben ein Buch geschrieben, 2015 ist rausgekommen, Herr Nolte, Demokratie, die 101 wichtigsten Fragen heißt das Buch. Jetzt ist es 5 Jahre später, würden Sie das Buch nochmal genauso schreiben können?
Ich glaube, ich würde schon manches anders schreiben müssen. Erstens ist das Thema seitdem noch mal wichtiger geworden. Vielleicht würde das Buch jetzt noch mehr Beachtung finden. Da würde sich der Autor dann freuen. Das ist mehr in die Mitte unserer Gesellschaft gerückt, dieses Thema und unserer Debatten. Zweitens müsste ich wohl auch kritischer hinschauen. Die Gefährdungen sind größer geworden, auch in anderen Ländern. Bei uns die AfD, Trump stand damals noch vor der Tür, wenn er überhaupt schon erkennbar war. Die Gefährdung der Demokratie in unserem Nachbarland Polen. Aber es hat auch mehr Bewusstsein für die Bedeutung von Demokratie gegeben, das bei uns gewachsen ist. Und ich glaube auch diesem gewachsenen Bewusstsein für die Wichtigkeit von Demokratie auch in der jüngeren Generation, dem müsste ich auch irgendwie Rechnung tragen.
Schön, dass es so gekommen ist, ne? Dass das Bewusstsein so gewachsen ist.
Ja, auch jemand wie unser jetziger Bundespräsident arbeitet auch hart daran, muss man mal sagen.
Das hat er heute auch wieder getan, das stimmt. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde und die Themen des Tages mit mir besprochen haben.
Ja, vielen Dank.